Es begrüßt Sie heute Nachmittag Claudia Kiesel. Nach der Advents- und Weihnachtszeit hat nun wieder die ganz normale Zeit begonnen. Das heißt, wir befinden uns wieder im sogenannten Jahreskreis bis zum Aschermittwoch am 14. Februar und dann beginnt der Osterfestkreis. Nun ist der kommende Sonntag, also der zweite Sonntag im Jahreskreis. Wir befinden uns seit der Adventszeit im Lesejahr B und wir hören jetzt in dieser Sendung die biblischen Texte, die wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe wieder hören werden. Wir wollen mit dieser Sendung einen Startsprung in den Sonntag geben. Das erste Buch, Samuel, wird uns gleich zeigen, wie essentiell für die Glaubensweitergabe es ist, dass es Menschen gibt, die Gott schon in ihrem Leben erfahren haben und anderen, gerade auch Jüngeren, zur Seite stehen und ihnen von Gott erzählen und die Spuren Gottes in ihrem Leben deuten. Der zweite Text, der uns dann erwartet, aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, zeigt uns, welch große Würde uns Gott geschenkt hat durch unseren Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das Evangelium vom Sonntag, das zeigt uns die Berufung des Petrus und den neuen Namen, den dieser durch Jesus bekommt. Der deutet schon an, dass durch Gottes Eingreifen immer eine Wesensverwandlung in jedem Menschenleben möglich ist. Aus einem Schilfrohrcharakter wird ein starker Fels. Aus der Pfarrei St. Monika in München, Neuperlach, wird uns durch diese Sendung begleiten Pfarrer Bodo Windolf. Er ist vielen Hörern bekannt durch die morgendlichen Impulse zum Tag, die er uns auch schenkt hier im Programm bei Radio Horeb. Ich darf ihn jetzt begrüßen. Grüß Sie Gott, Pfarrer Windolf.
Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Und ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer am Radio. Ich darf vielleicht eine kleine Korrektur anbringen. Es ist die Pfarrei Christus Erlöser. St. Monika ist ein Teil dieser Pfarrei, aber es ist Christus Erlöser in Neuperlach.
Danke. Ja, beten wir zu Beginn, damit Gottes Wort jetzt verändernd wirken kann, wenn wir ihn darum bitten.
Guter Gott, auf vielfache Weise sprichst du zu uns, durch Menschen, durch Ereignisse, aber ganz besonders durch die Texte der Heiligen Schrift, durch die Texte des Alten Bundes, des Neuen Bundes, durch die Liturgie und durch die Texte, die uns die Liturgie jeden Sonntag, ja jeden Tag schenkt. Du sprichst uns an, durch die Kirche, die uns diese Texte zu Gehör bringt, sie ausgewählt hat, damit wir sie nicht nur hören, sondern auch betrachten, schmecken, verkosten. Wir hören nur recht, wenn wir im Heiligen Geist hören. Und so bitten wir dich jetzt in dieser Stunde, dass du uns diesen Geist schenkst, in Fülle schenkst, sein Licht, seine Kraft, zu hören, was du sagen willst, was du mir sagen willst, jedem anders, so wie wir es brauchen. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen für dein Wort. Lass es verstehen, lass es uns verstehen und hilf uns, es zu leben, es hineinzuleben in unser alltägliches Leben. Danke, Herr, für dein Wort. Komm nun mit deinem Heiligen Geist, erfülle uns mit seiner Kraft und lass uns in diesem Geist verstehen, was du uns sagst, durch die Texte der Heiligen Schrift, durch die Liturgie, durch die Feier der Heiligen Messe am Sonntag. Amen.
Amen. Dann wenden wir uns jetzt dem ersten Lesungstext zu. Sie dürfen aufschlagen, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben. Das erste Buch Samuel im dritten Kapitel ab dem Vers 3. Rede, Herr, dein Diener hört. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen. Wenn er dich widerruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten unerfüllt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, es ist eine spannende Geschichte. Die Spannung liegt nicht im äußeren Geschehen, sondern im Inneren, was dort gehört und was wir dort hören. Und vielleicht geht es Ihnen mit mir, auch wenn wir die Geschichte sicher schon oft gehört haben und kennen. Man kann sich kaum dieser Spannung entziehen. Gott ruft, und wird sein Ruf gehört? Oder wird er beiseite gelegt, überhört? Was an dieser Perikope auch so berührt ist, ist die Begegnung, die hier Gott mit einem Kind hat, mit einem Jungen. Wir wissen nicht, wie alt Samuel ist, wir wissen nur, dass er noch ein Knabe ist. Gottes Begegnung, Berührung durch den Anruf Gottes. Gott ruft hier, das erleben wir hörend, hinein. Er greift ein in das Leben eines Menschen, in das Leben eines Kindes. Und es ist wunderbar, wie das erzählt wird, mit welcher Geduld Gott ruft. Es ist hier die Berufungsgeschichte wie in einem Zeitraffer. Wenn wir es auf uns übertragen, dürfen wir es auf größere Zeiten hin lesen. Gott ruft und er ruft wieder. Und wieder und wieder. Hier, wie gesagt, wie in einem Zeitraffer, durch einen Traum hindurch, im Schlaf, wird er berührt von diesem Anruf. Samuel selbst, er ist ein besonderes Kind. Er ist die Frucht der Tränen seiner Mutter, Frucht des Gebetes und eines Gelübdes seiner Mutter, die als unfruchtbar galt, Hannah. Er ist Gottes Geschenk, das zum Menschengeschenk wird, denn ihr Gebet war erhört worden. Sie wurde mit ihm schwanger, sie, die Eli für eine Betrunkene gehalten hatte, als sie da murmelte, ihr tränenreiches Gebet, und die ihn zurückgebracht hat als ihr Geschenk an Gott, der ihn ihr zum Geschenk gemacht hatte. Ich glaube, jeder kann sich leicht vorstellen, welch innerer Schmerz es auch für sie war, zu diesem Versprechen zu stehen, sich von diesem einzigen, von diesem so lang erhofften, erbeteten Kind zu trennen. Aber all das ist gewissermaßen der Boden, auf dem eine prophetische Existenz, eine große Berufung wachsen kann. Wir wachsen und jede Berufung wächst, nicht nur durch und in uns selbst, sondern ist bereitet durch die Menschen, die zu unserem Leben gehören, die Familie und andere. Hier ist es die Mutter Hanna. Aber niemals kann ein solcher Akt des Schenkens durch einen Fremden, und wären es die eigenen Eltern, die eigene Mutter, die persönliche Einwilligung ersetzen. In früheren Zeiten, wie oft war es so, ich weiß es auch von meinem eigenen Vater, der Wunsch einer Mutter, einer Großmutter, dass der Sohn, der Enkel, doch Priester werde. Aber es muss immer eine persönliche Einwilligung, ein persönliches Ja sein. Und wie schrecklich, wenn jemand gedrängt wird in eine Berufung, das hat vielen Menschen schon viel Unglück gebracht. Und genau hier setzt die Perikope an. Die Berufung des Samuel, die ganz persönliche, des schon Gott Geweihten, sie wird hier geschildert. Und wie wird sie geschildert? So einfach, so schlicht und doch so schön. Bei seinem Namen wird Samuel gerufen. Wir empfinden das schon rein menschlich als etwas unglaublich Schönes, Kostbares. Wenn ich von jemand anderem bei meinem Namen genannt, bei meinem Namen angerufen werde, bei meinem Vornamen, der weitaus mehr zu unserer Person, fast als Teil unseres Wesens zu uns gehört, als der Nachname. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, so lesen wir es im Buch Jesaja. Welch schönes Wort. Gott ruft Samuel, Gott ruft mich bei meinem Namen. Nie einfach nur eine anonyme Masse, sondern immer ist der Mensch, immer bin ich ganz persönlich gemeint. Dich, dich spreche ich an. Du bist gerufen. Du, Samuel, du, Maria, du, Elisabeth, du, Hanna, du, Lukas oder wie auch immer wir heißen. Mit dir, weil du gemeint bist, möchte ich eine Geschichte, habe ich eine Geschichte vor. Meine ganz persönliche Geschichte mit dir. Nun, dieser Anruf geschieht dreimal. Samuel versteht, dass er gerufen wird, aber er missversteht, wer ihn ruft. Gottes Ruf hat immer etwas Unmittelbares. Er will uns wissen lassen, ich bin tatsächlich gemeint. Ich darf mich angesprochen fühlen. Und dennoch braucht es oft andere Menschen, andere Personen, Personen mit geistlicher Erfahrung, die helfen, den Anruf Gottes wahrzunehmen, zu verstehen, anzunehmen. Und dieser Mensch ist für Samuel Eli. Er ist Teil der Berufung Samuels. Er vertritt hier Israel, auf unsere Zeit hin gesprochen, die Kirche, das neue Israel. Die Kirche, ob in einer Gemeinde vor Ort oder wo immer, muss so etwas wie eine Hebamme sein, um den Boden zu bereiten, damit ein Kind, ein Jugendlicher sich überhaupt einmal fragt, könnte ich berufen sein zu einem gottgeweihten Leben, zum Priester, zu einer Aufgabe, die Gott mir anvertrauen möchte, auch in der Ehe, in der Familie. Es ist schade, dass diese Frage gerade auch in unseren Gemeinden heute oft so selten, eigentlich so selten gestellt wird, jemanden direkt zu fragen. Ich kann es aus meiner eigenen Berufungsgeschichte sagen, ich habe mich lange mit dieser Frage beschäftigt. Aber es waren Priester, die mir geholfen haben, andere Menschen, diese Berufung zu finden. Auch einfach das Wort, der Herr ruft dich. Oder ein anderer, der mich einfach einmal gefragt hat, kannst du dir das vorstellen? Vielleicht brauchen wir gerade auch heute mehr Mut, Kinder, Jugendliche in der eigenen Familie oder auch Fremde anzusprechen, sich einem solchen Ruf Gottes zu öffnen. Und was tut Eli darüber hinaus, dass er diesen Anruf deutet? Er gibt ihm eine Lehre. Auch Eli versteht erst beim dritten Mal, dass es Gott ist, der seinen Schützling ruft. Auch die geistlich erfahrenen Menschen sind immer Lernende. Das Lernen hört niemals auf. Auch wir müssen uns immer wieder neu fragen, verstehen wir es richtig, diesen Anruf, den Ruf Gottes? Und das, was er Samuel dann mitgibt, als er erkennt, ja, es ist tatsächlich der Anruf Gottes, es gibt in äußerster Kürze und Präzision wieder, was das Wesen des Empfangs eines göttlichen Rufes, ja überhaupt das Wesen des Gebetes ist. Samuel, wenn du noch einmal angerufen wirst, dann sage, rede Herr, dein Diener hört. Wir sind es gewohnt, Beten als ein Hinreden, Einreden auf Gott zu verstehen. Und natürlich sollen und dürfen wir zu Gott sprechen, von Herz zu Herz, unser Herz ausschütten, ihm danken, bitten, loben, preisen, anbeten. Aber wie oft vergessen wir, dass Gebet eigentlich vielmehr ein Hören, ein Zuhören ist. Auch das gilt schon wieder rein menschlich. Wenn wir mehr zuhören, als aufeinander einreden würden, ich glaube, es gäbe viel weniger Beziehungsprobleme zwischen Ehepaaren, Eltern und Kindern, unter Freunden und Bekannten, unter Vorgesetzten und Kollegen, zwischen Staaten und Völkern. Viel weniger Zwietracht und Krieg, wenn wir hören würden, was der andere sagt, manchmal auch ohne Worte. Rede, Herr, dein Diener hört. Das ist Samuel aufgetragen. Mehr erfährt er nicht. Und für seine Berufung muss er in diesem Augenblick auch nicht mehr erfahren. Was diese Berufungsszene beinhaltet, was die Berufung beinhaltet, wird zu gegebener Zeit kundgetan. Aber das, was da am Ursprung seiner Berufung steht, das ist die Botschaft, in der es um eine Haltung geht, um die Haltung des Hörens auf den Herrn. Das soll Samuel von nun an einüben. Die Haltung des immer wieder Neuhörens auf Gott. Soweit ein paar erste Gedanken zur ersten Lesung.
Wir lesen gemeinsam im Wort Gottes und schauen uns die Texte vom Sonntag an, die wir dann in der Messe hören werden. Der Freitagnachmittag im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung Dies ist entnommen dem ersten Korintherbrief im Kapitel 6 ab dem Vers 13. Eure Leiber sind Glieder Christi. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt. Er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib.
Diesen Ausschnitt aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus wird man wohl nur verstehen im Kontext der Lebensverhältnisse der Gemeinde, an die Paulus hier schreibt. Korinth war eine der größten Städte des Römischen Reiches. Es war Hafenstadt, eine Stadt mit viel Warenverkehr, unzählige Menschen aus aller Herren Länder, die dorthin kamen, kurz blieben, wieder weg segelten mit ihren Handelsschiffen. Es war eine Stadt, die wie viele andere Hafenstädte als äußerst freizügig galt. Die Prostitution blühte. Und in dieser Beziehung hatte Korinth einen geradezu sprichwörtlichen Ruhm erworben. Korinthiazestai. Es ist ein Kunstwort. Und antike Autoren benutzen es, um, man könnte es übersetzen mit so handeln wie in Korinth, könnte es so übersetzen oder die Bedeutung übersetzen als sexuelle Ausschweifung, Unmoral, eheliche Treulosigkeit. Korinthiazestai, das ist also derjenige, der so handelte, wie man sprichwörtlicherweise in Korinth lebte. Das ist also der Hintergrund dieser Lesung, und so wie es heute ist, so war auch die Gemeinde, die junge Gemeinde in Korinth, ein Teil dieser Welt. Und Exegeten gehen davon aus, dass das Wort, das wir nicht gehört haben, aber zu Beginn dieses Abschnitts steht, es ist immer die Problematik der Perikopen, dass sie irgendwie auch herausgebrochen werden aus ihrem Kontext. Also dieser Abschnitt beginnt mit »Alles ist mir erlaubt«. Wie gesagt, die Exegeten sind sich weitgehend einig, dass das Zitat einer weit verbreiteten Losung freiheitsstolzer Korinther war. Ist doch alles erlaubt. Was ich mit meinem Leib anstelle, was ich esse, wie viel ich esse, was ich und wie viel ich trinke, mit wem ich sexuell verkehre und wie ich das anstelle, das ist doch egal. Es betrifft nur den Leib, nicht die Seele. Das könnte der Hintergrund gewesen sein, und eine gar nicht unähnliche Haltung kennen wir in heutiger Zeit. Etwa wenn jemand sagt, das, was ich da und da gemacht habe mit der Frau oder dem Mann, das war nur Sex. Mit Liebe hatte das gar nichts zu tun. Dich liebe ich. Aber das ist doch etwas ganz anderes als Sex mit einer beliebigen Person. Und natürlich wird man fragen, wirklich? Auch diejenigen, die so denken, die meinen, so zu denken, sie werden sich vielleicht irgendwann fragen, ob man sich da nicht selbst in die Tasche lügt. Mit einer solchen oder ähnlichen Problematik sieht sich Paulus also konfrontiert. Und seine Antwort darauf ist, auf diesen Slogan, alles ist mir erlaubt, ich kann mit meinem Leib machen, was ich will. Seine Antwort ist, nachdem er diesen Slogan zitiert, gar nicht, dass er widerspricht. Er sucht ihn auch gar nicht zu widerlegen. Er weist nur auf die Konsequenzen hin. Und so heißt es, wie gesagt, wir haben es in der Lesung selbst nicht gehört, aber Sie können es gerne nachlesen. Alles ist mir erlaubt. Ja, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Konsequenz, auf die er aufmerksam macht, was sich so unglaublich frei anhört, wie schnell führt es in die Unfreiheit, in das Beherrschtsein von Trieben, dem Machttrieb, dem Sexualtrieb, der Esssucht, der Ruhmsucht und. Und dem stellt er nun eine christliche Theologie des Leibes entgegen. Der Leib ist nicht für die Unzucht da, so setzt die Perikope der zweiten Lesung ein, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Was wir mit unserem Leib tun, bleibt nicht, lässt unsere Seele nicht unberührt. Christliche Anthropologie weiß, der Leib ist eben mehr als ein olles, immer älter und verschlissener werdendes Kleid, das ich am Ende ablege, damit das Eigentliche, die Seele, endlich aus ihrem Gefängnis befreit werde. Eine durchaus weit verbreitete Auffassung damaliger Zeit vor dem Hintergrund griechischer Philosophie. Nein, Seele und Leib bilden eine letztlich unzertrennliche Einheit. Was ich mit meinem Leib tue, das berührt meine Seele. Was ich mit meinem Leib tue, berührt die Seele eines anderen Menschen. Jeder von uns weiß, davon zu reden im Krankenhaus, wie ich einen Kranken berühre, der Schmerzen hat. Ob ich ruppig vorgehe, ob ich behutsam, achtsam vorgehe, ihn behandle, es drückt so unendlich viel aus und es berührt die Seele eines anderen. Ob es aus Liebe geschieht oder einfach nur ein Job, den ich verrichte und möglichst schnell erledige, diesen Menschen da zu drehen, im Bett zu verbinden, ihm die Medizin zu geben, das Essen einzuflößen. Mit unserem Leib, noch einmal, berühren wir unsere eigene Seele und die Seele anderer Menschen. Ich an die Hand gebe, ob und wie ich einen anschaue. Und diese Seele, diese meine Seele, mein Inneres, es wird sichtbar in meinem Leib, in den Augen, in meinem Antlitz, in den Händen, in der Körperhaltung eines Menschen drückt sich seine Seele aus. Paulus weiß das. Und genau deswegen weist er die Korinther darauf hin, dass der Leib eben nicht für die Unzucht da ist. Es bleibt unser Menschsein nicht unberührt davon, wie wir Sexualität leben, ob wir es in reiner Gesinnung tun oder ob wir den Leib verschleudern. Wir tun uns selbst in der Weise, wie es leider, Gott sei es geklagt, oft geschieht, nichts Gutes und auch anderen nichts Gutes. Vielleicht gehört das Verletztsein durch falsch gelebte Sexualität mit zu den größten Wunden vieler Menschen, gerade auch in unserer Zeit, in unserer so freizügigen Zeit. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen, er führt das Bild des Leibes weiter. Und noch einmal wird deutlich, wie kostbar für ihn der Leib ist. Er führt ihn weiter auf die Kirche hin. Die Kirche als Leib Christi. Dieses unglaubliche Wunder, dass Gott, der reiner Geist ist, einen Leib annimmt. Dass er sich nicht zu schade ist. Nicht zu groß. Nicht zu vergeistigt, einen Leib anzunehmen. Er wird Fleisch. Und genau das darf und soll die Kirche abbilden. Dieses Bild der Kirche als Leib Christi mit ihm als Haupt. Es bedeutet, dass das, was wir nicht nur haben wie ein Kleid, sondern was wir sind, Bild ist für die Heilsgemeinschaft, in die wir gerufen sind. Und dieser Leib in seiner Vielfalt, er ist Bild für die Vielfalt der Kirche. Der Leib, mit dem wir so viel Gutes tun können, all seinen Gliedern, ist Bild dafür, dass wir, jeder von uns, eine Berufung haben. Davon haben wir bei Samuel gehört. Eine Berufung für diesen Leib, der die Kirche ist, und darüber hinaus für die Welt. Und dieser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Noch einmal, wie wunderbar zu hören, dass der Geist selbst, Wohnung nimmt im Tempel, der unser Leib ist. Vielleicht sollten wir uns das immer wieder neu bewusst machen, dass er tatsächlich in mir, in uns einwohnt und dass es ein schönes Haus sein sollte, das wir haben. Die Kirche hat oft den Fehler gemacht, dass sie als die Hauptsünde die sexuellen Sünden angesehen hat. Heute ist es gewissermaßen das andere Gegenteil. Es wird fast banalisiert. Wir dürfen sie nicht zu schwer, zu tragisch nehmen, auch wenn sie uns oft sehr herunterziehen, aber auch alles andere als bagatellisieren. Und das ist unsere Berufung als Christen. Ihm, und das betrifft natürlich nicht nur das Sexuelle, viel schlimmer sind die Sünden des Stolzes, die Sünden des Hasses, der Unversöhnlichkeit. Sich vorzustellen, dass der Heilige Geist in einem solchen Tempel wohnt, in einem Haus, in dem Unreines ist und Unversöhnlichkeit und schlechte Gedanken, schlechtes Reden, ist kein schöner Tempel. Ihm einen schönen Tempel zu bereiten und da, wo er unschön ist, ihn immer wieder reinigen zu lassen, weil er vergibt. Das ist eine Berufung, die wir alle haben. Und Paulus lädt uns ein mit dieser Lesung, dass wir unseren Leib, und damit ist der ganze Mensch gemeint, zum heiligen Tempel Gottes und seines Geistes werden lassen.
Schauen wir uns jetzt das Evangelium vom Sonntag etwas genauer an aus dem Johannesevangelium. Sie folgten Jesus und sahen, wo er wohnte, und blieben bei ihm, aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus.
Was wir hier gehört haben, das berichtet allein Johannes. Nächste Woche werden wir die Berufung der beiden Brüderpaare Petrus und Andreas sowie Jakobus und Johannes hören. Markus und mit ihm die anderen Synoptiker, also Matthäus und Lukas, sie erzählen gewissermaßen das Ergebnis der Begegnung mit Jesus. Er ruft sie weg aus ihrem Elternhaus, weg von ihren Familien und ihrem Beruf, damit sie mit ihm gehen, ein ganz neues Leben beginnen. Johannes ist weniger das Ergebnis wichtig als vielmehr die erste Begegnung, die allererste Begegnung mit Jesus. Gewissermaßen das Urereignis in seinem Leben, das alles verändert. Was verändert uns am meisten? Die Liebe. Er schildert das, was die Grundlage jeder echten Berufung sein muss. Wenn sie es nicht ist, dann wird eine Berufung steril, furchtbar, verfehlt ihren Sinn. Und diese Grundlage ist die Liebe. Nichts anderes als Liebe. Manche von uns, ich schließe mich übrigens ein, kennt die Situation, wo zwei Menschen beginnen, sich ineinander zu verlieben. Die meisten von Ihnen, wenn Sie ein Ehepaar sind, wenn Sie Ihren Ehepartner nach wie vor von ganzem Herzen lieben, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern an die erste Begegnung. Manchmal stellt sich die Liebe auch erst mit der Zeit ein, aber doch so manche wissen, ja, das war gewissermaßen der Ursprung unserer Liebe, unserer Beziehung. Und die Liebe beginnt in der Regel mit den Augen und in den Augen. Wenn Sie sich zurückerinnern, werden Sie vielleicht innere Bilder davon haben, wie sie sich angeschaut haben, ohne Worte. Die Männer, wie sie diesem Mädchen, dieser jungen Frau in die Augen geschaut haben. Die Frauen, wie sie diesem jungen Mann in die Augen geschaut haben. Wie sich die Blicke trafen, ineinander versenkt haben. Einander anzuschauen, nicht flüchtig, sondern wirklich in die Augen zu schauen, ist eine Weise, sich zu berühren, die kaum intensiver sein kann. Und genau davon, vom Sehen, ist in dieser Evangelienperikope geradezu im Überschwang die Rede. Führen wir uns dieses Geschehen einfach vor unser inneres Auge. Johannes, so heißt es, steht am Jordan, wo er taufte. Zwei Jünger stehen bei ihm. Wir erfahren nicht, ob sie miteinander sprechen, ob sie schweigend beieinander sind, ob sie stehen, ob sie sitzen. Es heißt ja nur, dass Jesus vorübergeht, wie zufällig. In der Tat, wie oft mag Jesus mein, unser Leben schon gestreift haben, vielleicht lange bevor wir uns darauf eingelassen haben, ihn hineingelassen haben ins Leben. Genau das ist eine wesentliche Eigenart Jesu. Er drängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht aufdringlich hinein in mein Leben, in mein Dasein. Er bietet sich an. Kaum etwas achtet er mehr als meine, als unsere Freiheit. Vielleicht haben die Jünger Jesu, die Tradition spricht hier davon, dass es Johannes war, und Andreas, der als einziger von den beiden mit Namen genannt wird. Viele Exegeten haben Zweifel, aber lassen wir es der Einfachheit halber Johannes, den Liebesjünger Jesu, sein. Wie gesagt, vielleicht nehmen sie ihn gar nicht wahr. Vielleicht hätten sie ihn vorbeigehen lassen. Wieder braucht es einen Menschen, der hilft, ihn zu entdecken. Hier ist es Johannes, der Täufer. Es ist fast immer so, dass Gott durch Menschen zum Menschen kommt. Es ist Johannes, der seinen Blick auf ihn, Jesus, richtet, der ihn nicht einfach achtlos vorbeigehen lässt. Er kennt sicher viel mehr als die anderen das Geheimnis dieses Nazareners, dieses Unbekannten, dieses No-Name. Und dann sagt er ein Wort, so überliefert es jedenfalls, diese Perikope: seht, ja, schaut hin, er ist das Lamm Gottes. Mehr nicht. Er greift gewissermaßen voraus, das Lamm Gottes, das Pascha-Lamm. Es wird sich erst am Ende Jesu, am Ende des Lebens Jesu erfüllen, dass er zur Zeit der Schlachtung der Pascha-Lämmer am Kreuz stirbt. Aber was auch immer er wörtlich gesagt hat, er verweist auf ihn. Und die beiden verstehen. Und sie verstehen auch, dass sie Johannes verlassen dürfen. Welche Großzügigkeit, welche Generosität dieses Vorläufers, dieses Wegbereiters. Er bindet seine Jünger nicht an sich. Wie schlimm, wenn Priester oder Gurus die Menschen an sich binden. Er ist derjenige, der verweist auf Jesus, von sich selbst auf ihn Jesus zeigt, nicht auf sich. Die Jünger, da wo er seine Mission erfüllt hat, sie dürfen gehen. Noch einmal, welche innere Freiheit des Johannes. Und so folgen sie ihm, wie es ausdrücklich heißt. Und Jesus, der schon in einiger Entfernung ist, auch das wissen wir nicht, wie weit, ob sie ihm nachlaufen müssen. Aber sie gehen ihm nach, er merkt es und er wendet sich um. Und als er sah, dass sie ihm folgten, das war nicht zufällig, er sieht, sie meinen ihn, zu ihm wollen sie. Die Frage, was wollt ihr? Auch diese Frage, sie hört sich so harmlos an und doch ist sie so wichtig für jeden von uns. Was willst du? Was willst du wirklich in deinem Leben? Von deinem Leben? Willst du wirklich immer, was du willst? Was du tust? Worauf sich deine Wünsche richten? Ist es wirklich das, was du im Tiefsten, im Innersten willst? was wollt ihr wirklich? Und sie sagen zu ihm, Rabbi Meister, wo wohnst du? Ja, sie wollen ihn kennenlernen. Auch das eine Frage an mich, will ich Jesus wirklich kennenlernen? Und es heißt dann nur, die Antwort Jesu kommt und seht, wieder schaut. Es wird zu wenig geredet. Unter Tiefliebenden wird, ja, sie reden viel, sie wollen alles voneinander erfahren, aber nicht im ersten Augenblick. Es wird nicht viel geredet, einfach nur kommt und seht. Und sie sehen, wo er wohnt. Vielleicht müssen wir auch das tiefer verstehen, denn die eigentliche Wohnung Jesu ist am Herzen des Vaters. Daher kommt er, da ist seine Wohnung, die er verlassen hat für uns, damit wir in diese Wohnung finden. Viele Wohnungen sind euch bereitet, wird Jesus später sagen. Sie sehen, wo er wohnt. Es wird nicht erzählt, was sie sehen, was sie sicher auch miteinander geredet haben. Aber es ist so eindrücklich, was ihnen widerfährt, dass ihr sich genau erinnert. Es war die 10. Stunde, 4 Uhr am Nachmittag, als diese erste Begegnung war. Es wird nur erzählt, dass sie wissen, in ihrem Herzen wissen, nicht logisch, sondern einfach nur aus dem, was sie erfahren, erlebt, gesehen haben. Er ist der Messias, der Erwartete, der Erhoffte. Und so werden sie schon nach dieser ersten Begegnung zu Aposteln. Andreas, er sagt es weiter, er muss es weiter sagen, seinem Bruder Petrus. Und tatsächlich, Petrus kommt. Und wieder heißt es, Jesus blickte ihn an. Auch das können wir nur meditierend uns ausmalen, was in diesem Blick gewesen sein muss. Vielleicht sieht er diesen ganzen Menschen in seiner Schwachheit, in seiner Begeisterungsfähigkeit. Er sieht wahrscheinlich auch, dass er das nicht ist, was er ihm zuspricht, Fels. Und doch spricht er es ihm zu. Das wird seine Berufung sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft der Gnade, die den Menschen verwandelt. Damit endet die Perikope, dass Jesus Petrus dem Simon sagt, wer er eigentlich ist, in Gottes Augen, nicht aus sich selbst, in Gottes Augen. Das wird seine Berufung sein. Er sieht jetzt schon, was er aus ihm machen wird. Und wir dürfen sehen, erhoffen, was Gott aus mir, aus uns machen möchte, wenn wir ihn lassen, wenn wir uns immer wieder anblicken lassen von ihm, rufen lassen, anrufen lassen, damit er seine Gnade in uns zur Auswirkung bringen kann, damit wir unserer Berufung folgen, das werden, was wir sein sollen, in Gottes Augen. Aber das Wichtigste ist die Liebe. Uns aus Liebe rufen zu lassen, und diese Liebe immer mehr zu lernen. Letztlich gibt es keine andere Berufung in der Kirche.
Das ist ein schönes Ende dieser Sendung. Da fällt mir auch der Satz der kleinen heiligen Therese, einem Herzen der Kirche werde ich Liebe sein. Ich glaube, dass jeder von uns wirklich diese einzigartige Berufung hat und dass sie immer mehr zur Entfaltung kommt in unserem Leben. Dazu brauchen wir den Segen von oben, die Gnade von oben. Ich darf Sie bitten, Pfarrer Windolf, dass Sie uns jetzt am Ende dieser Bibelsendung uns noch Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg geben.
Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Antlitz über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch seinen Frieden. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz herzliches Dankeschön für diese Sendung, Pfarrer Bodo Windolf. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Wir haben viel mitnehmen können aus diesen Bibeltexten. Sie haben die Möglichkeit, auch diese Sendung noch einmal zu hören, morgen früh in unserem Nachtprogramm um 5 Uhr. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.